So, also heute die große Frage, wie zum Arsch fliegt ein Flugzeug? Schauen wir uns einfach mal an, welche vier großen Kräfte auf ein Flugzeug in der Luft wirken. Zum einen der Schub der Triebwerke, kurz Vortrieb. Der wirkt nach vorne. Der Luftwiderstand wirkt dagegen und will das Flugzeug abbremsen. Das Flugzeug an sich wird natürlich vom Gewicht nach unten gedrückt. Und der Auftrieb muss das Flugzeug nach oben ziehen. Woher der Schub, der Luftwiderstand und die Gewichtskraft herkommen, das wissen wir. Aber woher kommt der Auftrieb? Ein Flugzeug hebt ja nicht einfach so im Stand ab. Durch die Strömungen am Flügel entsteht unterm Flügel ein Überdruck, der nach oben drückt und gleichzeitig über dem Flügel ein Unterdruck, der nach oben saugt. Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist das Flugzeug natürlich zu langsam und die Strömung bricht ab. Dann gibt es keinen Auftrieb und es stürzt ab. Oder bleibt am Boden, wenn es eh dort ist. Also die Sache mit dem Druck ist bei Flugzeugen ganz wichtig.
Ich bin 6 Monaten geflogen. Ja, relativ viele. Wer von euch hat sich gefragt, warum das Flugzeug fliegt? Ja, du, ja. Du kriegst nachher nochmal Nachhilfe. Okay. Habt ihr euch nie gefragt, warum fliegt ein Flugzeug? Naja, gut. Manche nehmen es einfach so hin. Es ist halt so. Manche fragen ein bisschen tiefer, wollen es genauer wissen. Ein Flugzeug fliegt, wenn sein Antrieb größer als der Luftwiderstand ist und gleichzeitig der Auftrieb größer als das Gewicht des Flugzeugs. Der Auftrieb entsteht, wenn sich das Flugzeug in der Luft bewegt. So, und der alles entscheidende Punkt bei dem Flugzeug ist, dass es sich bewegt, weil sonst kommt es zum Absturz. Und ich finde es so ein echt perfektes Bild, nicht nur für heute, sondern für diese ganze Serie Blessings. Ja, es geht um dieses In-Bewegung-Sein. Wenn du dich nicht mehr bewegst, dann droht einfach der Absturz. Und ich erlebe immer wieder folgendes Szenario. Da kommt ein Mensch, Mann oder Frau, darfst du dir selber aussuchen, ist so gut verteilt bei uns. Es kommt also ein Mensch zum allerersten Mal in eine Celebration. Und dann nehmen die teil am Worship, Predigt, alles ziemlich cool und so. Und nach der Celebration, irgendwann kommen sie zu mir. Und dann sehe ich oft schon am Gesichtsausdruck, okay, was könnte gleich kommen? Meistens beginnen sie dann das Gespräch mit folgendem Satz. Weißt du, Mike, meine Situation ist kompliziert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich weiß immer schon, wenn das so beginnt, dann kommt danach eine Geschichte, die kann man am ehesten mit folgendem Bild beschreiben. Die Leute berichten mir aus ihrem Leben, dass sie gerade etwas hinter sich haben oder in etwas drin sind, was so einem Absturz gleicht. Sie haben in irgendeinem Bereich ihres Lebens gerade einen Absturz erlebt. Sei das die Finanzen, der Gesundheit, im Job, im Glauben oder eben auch in Beziehungen. Und ganz, ganz, ganz häufig sind es die Beziehungen, wo die Leute so gerade eben einen Crash hinter sich haben. Und das verdient wirklich den Ausdruck kompliziert. Die Leute haben absolut recht. Ja, da ist viel Chaos. Das oft ist ein großer Schaden. Oft sind Verletzte irgendwo auch beteiligt. Und ganz, ganz oft, wenn sie das so beschreiben, dann merkst du, es gibt am Rand des Geschehens gibt es Helfer. Da gibt es fast in jeder Geschichte, gibt es solche Helfer, die sind da, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann merkt man, die sind eigentlich auch überfordert. Die wissen ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wo ansetzen. Und jetzt kommt das Spannendste überhaupt. Diese Leute kommen zu mir nach der Predigt, nach der Celebration und dann sagen sie eben nicht, hey Mike, hilf mir beim Aufräumen. Das würden wir tun. Dazu verstehen wir uns auch. Aber das tun sie nicht, sondern das Allerhäufigste ist eine Frage. Sie kommen und sagen, Mike, wie um alles in der Welt konnte es so weit kommen? Was ist geschehen, dass ich heute an so einem Punkt stehe, wo eben nur noch Trümmer da sind? Und ich finde es berechtigt und ich finde es gut, so eine Frage zu stellen. Ja, in Deutschland ist es ja so, egal was fliegt, wenn es abstürzt, dann kommt die Flugaufsichtsbehörde und klärt die Ursachen des Absturzes. Das kann man sagen, ist typisch deutsch, ist typisch Bürokratie, aber ich finde das extrem gut, weil dadurch haben wir so viel an Know-how erarbeitet, warum Abstürze passieren, dass man vieles eben auch verhindern kann. Menschen fragen nun, wie konnte ich im Leben an einen Punkt kommen, an dem ich so total abgestürzt bin? Und wisst ihr, mir ist es so wichtig, dass wir als Church hier nicht zu schnell eine fromme Antwort geben. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, die mit Abstand häufigste Gruppe von Menschen, die zu mir kommen, sind gläubige Menschen. Das sind Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Das sind Menschen, die eigentlich einen Halt und Werte und sowas alles haben. Und trotzdem kann man abstürzen. Wie konnte es so weit kommen? Ein Flugzeug fliegt, wenn der Antrieb größer als der Widerstand ist und gleichzeitig der Auftrieb größer als das Gewicht. Der Auftrieb entsteht, wenn sich das Flugzeug bewegt. Was ist unser Antrieb? Was ist der Widerstand? Was ist dein Gewicht? Was ist dein Auftrieb? Und die vielleicht wichtigste Frage überhaupt, bist du in Bewegung? Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir heute Gelegenheit haben, über dieses Thema nachzudenken. Ich danke dir, dass du uns eine Zeit schenkst jetzt, wo wir uns ausrichten dürfen und dich in unser Herz sprechen lassen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns in Bewegung bringst, wo wir im Stillstand sind. Ich bitte dich, dass du uns berührst, wo wir vorm Chaos stehen und dass diese Zeit jetzt einfach nach dem geschieht, was du dir vorgenommen hast. In Jesu Namen. Amen. Die A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Und ich glaube, man muss kein ausgewiesener Technikfan sein, um von dem Ding begeistert zu sein. Wenn ihr das mal angeschaut habt, wie so eine A380 startet, ich finde es der Wahnsinn. Du siehst das Ding am Boden und du denkst, nee, im Leben fliegt das Ding nicht. Das ist so groß, das ist so krasse Dimensionen. Und dann beginnt das zu rollen. Und dann denkst du erst recht, das wird nie fliegen. Das geht so zäh los. Und so langsam und langsam. Und du denkst, boah, wird das nochmal was? Und dann kommt aber so dieser Moment, den ich fast schon so ein bisschen mystisch finde. So wenn das Vorderrad abhebt. Und dann geht es ja abartig schnell. Und im nächsten Moment hebt es wirklich das ganze Flugzeug ab und es startet. Und das finde ich so krass, so majestätisch irgendwie. Mich berührt das. Ich finde das was Faszinierendes. Und genau so geht es mir mit dem Thema heute. Beziehung in Bewegung ist etwas, was mich extrem berührt. Das ist eine wirkliche Herzensmessage von mir. Weil Beziehungen haben das Potenzial, eines der fantastischsten Dinge der Welt zu sein. Wir können die genialsten Momente, die tiefsten, die schönsten Momente unseres Lebens in Beziehungen erleben. Und gleichzeitig haben Beziehungen das Potenzial zum Crash. Gleichzeitig habe ich die tiefsten Verletzungen meines Lebens durch Beziehungen bekommen. Und beides steckt da drinnen, diese Faszination des Fliegens und das Potenzial zum Absturz. Und ich möchte heute mit euch diese vier Kräfte anschauen, die beim Fliegen wirken, weil ich glaube, dass wir daraus wirklich etwas lernen können. Als erstes wäre da mal der Schub. Ja, der Schub treibt das Flugzeug an nach vorne. Aber was schiebt unser Lebensflugzeug an? Oder ich könnte auch anders fragen, auf Beziehung bezogen, was motiviert dich, in Beziehungen zu sein? Warum bist du in Beziehungen zu Menschen? Und da gibt es so unterschiedliche Gründe. Es gibt ja für alles im Leben Statistiken. Alles wird erforscht und erfragt und so. Und ich habe mal geguckt, was sind die Motive, warum Menschen in Beziehungen sind. Und dann kommen so Aussagen wie, hey, Spaß mit anderen zu haben. Klar, will ich auch. Vor allem in der Freizeit. Der Wunsch, nicht allein zu sein, ist eine Mega-Motivation, warum Leute in Beziehung treten. Ja, schau mal, diese ganzen Single-Portals alle, das wächst ja, das ist ja verrückt. Gut, nur alle 11 Minuten verliebt sich ein Single, aber immerhin, ist ja auch schon mal was. Attraktivität von Menschen motivieren uns. Wir fühlen uns hingezogen. Verliebtheit. Hey, was Verliebtheit ist, kann ja letzten Endes keiner wirklich erklären. Aber es motiviert. Wow, und wie? Und dann der mit Abstand größte Bereich, mein persönlicher Nutzen. Zweckbeziehungen. Wenn wir über Beziehungen reden, dann haben wir immer sofort so rosa-rot und Herz und bum bum bum. Super, ist aber überhaupt nicht die Realität. Denn der mit Abstand größte Bereich unseres Lebens stecken wir in Zweckbeziehungen. Zu Kollegen, in der Ausbildung, zu Lehrern und was da alles so dazugehört. So, und jetzt ist das Krasse, du kannst jede Art von Beziehung nehmen und du kommst am Ende immer auf den gleichen Hauptmotor. Denn der Motivator Nummer 1 von uns Menschen, warum wir in Beziehungen sind, ist Egoismus. Wir sind aus Egoismus in Beziehungen drin. Und ob uns das gefällt oder nicht, das ist unsere Hauptanschubskraft. Und wisst ihr was? Das ist eine gewaltige Anschubskraft. Egoismus kann dich megamäßig antreiben. Ich habe ein Bild gesucht und auch gefunden, das so ein bisschen für diese Art von Fliegen steht. Also ihr seht hier ein Flugzeug, ja, das stammt aus dem Jahr 1943, wurde von der deutschen Firma Messerschmitt gebaut, die Me-163, deshalb auch die Symbole auf diesem Flieger. Nicht, weil ich so dahinter stehe, sondern es war halt aus der Zeit. Und dieses Flugzeug ist was ganz Besonderes, denn es ist der allererste Düsenjäger, der gebaut wurde. Das Prinzip, im Grunde genommen ist es einfach eine Rakete mit Flügelstummeln. Ein megamäßiger Anschub, ein Raketenantrieb, hat das Ding nach oben geschossen, und zwar sehr hoch, sehr schnell. Aber wenn der Treibstoff alle war, dann haben diese Flügelstummel gerade eben ausgereicht, um einen kontrollierten Absturz hinzulegen. Das war das Prinzip des ersten Düsenjägers. Ich würde sagen, fliegen kann man das nicht nennen. Aber wie oft erlebe ich genau so einen Me-163-Anschub in Beziehungen? Am Anfang der Ehe. Wir haben ja mittlerweile wirklich viele Paare verheiratet und dementsprechend genauso viele Traugespräche geführt. Und wisst ihr was? Wenn man ganz ehrlich reinschaut in diese Gespräche, dann ist der Hauptmotor Egoismus. Ich sehne mich nach einem Partner, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Würden wir frommen Menschen nie so formulieren. Aber wenn man wirklich mal eine Stunde miteinander redet und du wirklich über Sehnsüchte und Visionen redest, dann merkst du, hey, das ist der Anschub. Ich suche jemanden, der sich dazu bekennt, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Bewerbungsgespräche. Ich habe mittlerweile wirklich viele Freunde, die entweder selber Unternehmer sind oder im Personalbereich arbeiten. Und mit den Leuten müsst ihr euch mal ernsthaft unterhalten. Wie laufen Bewerbungsgespräche ab? Hey, da kommen Menschen, so Ego-Maschinen, und die eine Stunde lang fragen die, was wird die Firma mir bieten? So laufen Bewerbungsgespräche ab. Und wenn du ganz, ganz viel Glück hast und bohrst, dann kannst du vielleicht auch noch rausfinden, was derjenige eventuell kann. Aber das ist ein ganz kleiner Teil des Gespräches. So, und wir frommen Menschen sind kein Stück anders. Wir haben letzte Woche in Reutlingen die 3. oder 34. Newcomer-Gruppe gestartet. Also neue Leute, die ins ICF kommen. Und wisst ihr, wie oft ich wortwörtlich die Aussage höre, Mike, was kann ICF mir bieten? Egoismus als ein Motivator. Und wisst ihr was? Ich glaube, wie bei der Me 163, das reicht wirklich, um einen genialen Start hinzulegen. Wie viele Ehen beginnen wirklich so? Da ist jetzt, ach, so romantische Partner, der dir jeden Wunsch von den Augen abliest. Zumindest so die ersten 12 Monate. Da ist der Arbeitnehmer, der wirklich jeden Tag 5 Minuten vor der Zeit kommt und dem das überhaupt nichts ausmacht, auch mal mehr zu arbeiten. Oder da ist der Fußballer, der freiwillig nach jeder Trainingseinheit noch mal eine Viertelstunde 11 Meter schießt. Egoismus kann wirklich reichen, um einen genialen Start hinzulegen. Die Frage ist, was passiert, wenn der Treibstoff alle ist? Das klingt dann oft so in Ehen. Hey, nach so ein paar Jahren, na, da ist die Romantik halt dann weg. Ja, da geht es halt anders zu. Am Arbeitsplatz heißt es dann so, weißt du, so meine Motivation ist mir jetzt ein bisschen verloren gegangen und es kommt diese Erwartung an den Chef, du musst jetzt etwas tun, damit ich wieder motiviert bin. Das kennt jeder, der Vorgesetzter ist. Oder bei Sportlern heißt es dann schlicht, hey, ich brauche eine neue Herausforderung. Ein kontrollierter Absturz. Warum? Warum kommen wir so weit, dass es nur zu diesem Push nach oben reicht, aber nicht lang anhaltend? Ich glaube, weil wir die falsche Antriebsart wählen. Über Jesus wird berichtet in Matthäus 20, er rief seine Jünger zusammen. Und dann saßen die beieinander, so wie wir jetzt, so ein paar weniger waren es als jetzt hier. Und Jesus sagt, hey, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, der nutzt sie rücksichtslos aus. Jetzt denkst du, hä, schön, aber was hat es mit mir zu tun? Jesus redet hier von den Mächtigen dieser Welt. Wo kannst du dich darin wiederfinden? Ich glaube, genau dasselbe, was Jesus hier beschreibt, passiert jedem von uns, früher oder später in einer Beziehung. Ich behaupte, es gibt keine Beziehung, und zwar egal ob Zweckbeziehung oder liebevolle Beziehung, Partnerschaft, wenn du sie lieber eine längere Zeit führst, wirst du an den Punkt kommen, an dem du Macht bekommst. Und ich möchte dir beschreiben, wie das aussieht. Stell dir vor, du arbeitest in einer Firma über einen längeren Zeitraum und du hast dir ein richtiges Know-how entwickelt. Du kannst etwas, was nur du kannst. Damit hast du Macht. Geh mal zu deinem Chef und sag, du, morgen bin ich weg. Und du wirst merken, vor allem in kleineren Firmen, die Größen haben das gleiche Problem, merken es nur nicht so schnell. Aber in einer kleinen Firma, wenn du als Know-how-Träger gehst, dann löst du damit etwas aus. Du hast Macht. Andere Situation, völlig anders. Ihr Frauen kennt das noch besser als wir Männer. Deine beste Freundin. Stell dir mal vor, du hast eine beste Freundin so über 18, 12 Jahre hinweg. Was du der alles erzählt hast. All die persönlichen Dinge, all das Vertrauensvolle, all das, was sonst niemand von dir weiß, das hast du deiner Freundin erzählt. Und weißt du was? Damit hast du ihr Macht gegeben. Denn stell dir vor, die geht und erzählt all das irgendwo rum. Oder eine Situation, die ich leider häufiger schon erlebt habe und die mir besonders weh tut. Da ist eine Frau schwanger. Und das braucht man jetzt kein Biologe sein, ja, wenn eine Frau schwanger ist, dann wächst der Bauch, dann wird der runder. Und am Anfang ist das alles niedlich und dann ist das schön und das ist auch gar nicht so schwierig, das ist alles irgendwie cool. Aber dann kommt eine Phase, so zum Ende der Schwangerschaft, dann werden viele Dinge mühsamer, schwieriger. Und dann kommt so der Punkt, zum Beispiel jetzt zwischen Mann und Frau, wo der Sex nicht mehr ganz so ist, wie man sich das vorstellt. Und vielleicht sogar gar nicht mehr stattfindet. Und du als Mann bekommst Macht. Und das erlebe ich immer wieder. Denn als Mann kannst du gehen. Den einzigen Bauch, den du mitnimmst, hast du dir angesoffen. Aber die Frau, die bleibt da. Mit ihrem Bauch, mit dem Kind, mit den Problemen. Du hast Macht bekommen. Oder geh mir in Gemeinden hinein. Du hast Geld, du gibst vielleicht großzügig, du gibst deinen Zehnten. Vielleicht ist die Gemeinde noch klein, wie hier, und dein Zehnter ist echt ein Punkt in den Finanzen und damit bekommst du Macht. Das läuft ja alles easy, gell? So lange, bis die Gemeinde etwas entscheidet, was dir nicht passt. Und dann ziehst du dein Geld dann zurück. Du hast Macht bekommen. Und ihr merkt, Jesus spricht an dieser Stelle nicht von Königen und Präsidenten. Der spricht von dir und von mir. Und Jesus ist ziemlich hart. Der hält uns einen Spiegel vor. Und der sagt, hey, solange Egoismus dein Anschub ist, gilt, wer die Macht hat, nützt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Wer der Erste sein will, der soll sich unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus setzt einen anderen Maßstab. Jesus ersetzt diesen Schub. Er sagt, nicht Egoismus soll euer Anschub sein, sondern bedingungslose, selbstlose Liebe zum anderen. Das ist eine komplett andere Antriebsart. Und wir sind oft so drauf und wir sagen, hey, wow, ja, das ist schon cool so, das ist ein Alternativantrieb. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus stellt eine Forderung. Er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus ist da ziemlich hart. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr euren Anschub wechselt. Kommen wir zum zweiten, der Luftwiderstand. Unsere Beziehungen sind einem Widerstand ausgesetzt. Und hey, es ist ja unfassbar, wie naiv wir sind. Also manchmal denke ich wirklich so, wir Christen, irgendwie sind wir gesegnet. Wir sind wirklich wie die Kinder, zumindest genauso naiv. Unsere Beziehungen sind einem Widerstand ausgesetzt. Und manchmal besteht der Widerstand einfach im Egoismus des anderen. Jo, das ist so. Und nicht alles, was scheiße läuft zwischen Menschen, ist eine Versuchung des Teufels. Muss man auch mal sagen. Aber vieles, was in unseren Beziehungen stattfindet, sind Versuchungen. Der Teufel hat ein mega Interesse, unsere Beziehungen zu zerstören. Paulus schreibt im zweiten Teil der Bibel in einem Brief an die Epheser, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ich glaube, wir können den Teufel an die Wand malen und ihm zu viel Raum geben. Aber ich glaube, wir können ihn auch ignorieren. Und das ist dumm. Je mehr Bewegung stattfindet, umso größer ist der Widerstand. Das ist ein physikalisches Gesetz, das genauso für uns gilt. Je mehr wir als Kirche aufstehen und Bewegung machen, je mehr wir nach vorne gehen, umso größer wird der Widerstand werden. Und wie sieht der Widerstand aus, dem wir ausgesetzt sind? Gedanken, Gefühle. Wir denken über den anderen. Wir fühlen etwas, wo wir, wenn wir ganz genau hinschauen, können wir es gar nicht begründen. Wir finden nicht diesen einen Punkt, deshalb geht es mir so. Der Teufel arbeitet mit unseren Gedanken und Gefühlen. Und je größer unsere Bewegung, umso größer wird der Widerstand. Aber das Geheimnis des Fliegens ist, dass der Antrieb größer sein muss als der Widerstand. Und im Römerbrief heißt es da ganz schlicht, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Sorg dafür, dass dein Antrieb größer ist als der Widerstand. Und du wirst fliegen. Das dritte ist das Gewicht. Und das finde ich so spannend. Ja, Beziehungen kannst du vergleichen mit unterschiedlichen Flugzeugtypen. Und am Anfang steht vielleicht eher sowas, so ein Ultraleichtflugzeug. Und im Laufe der Zeit nehmen Beziehungen zu. Je mehr wir miteinander erleben, je mehr wir miteinander tragen, nehmen unsere Beziehungen an Gewicht zu. Sie werden stärker und sie werden tragfähiger. Und jetzt glaube ich, jetzt machen wir zwei Fehler. Der erste große Fehler ist, wir beladen unser Flugzeug viel zu schnell. Also ich erlebe das immer wieder jetzt bei uns in der Church auch. Nur weil der andere dasselbe glaubt wie ich, heißt das noch lange nicht, dass ich den mit jedem Scheiß belasten kann. Ich kann nicht in eine Beziehung, die gerade eben entsteht, alles Gewicht reinlegen, dann macht es blub. Eine Beziehung muss wachsen, sie muss entstehen, sie muss an Tragfähigkeit zunehmen und dann kann ich sie auch mit mehr belasten. So, und dann kommt der zweite Fehler. Das Ding haben wir gesehen in Griechenland. Das ist unglaublich. Unfassbar. Also so groß und irgendwie echt mega crazy. Und wisst ihr, Beziehungen werden manchmal so. Und das ist ein Riesensegen. Das ist ein Blessing. Beziehungen sind durch Zeiten durchgegangen. Sie sind belastbarer geworden. Sie sind wirklich tragfähig. Aber das physikalische Gesetz hört nicht auf zu wirken. Das Flugzeug fliegt nur, solange es in Bewegung ist. Wenn du selbst diesen Riesenflieger, der so viel tragen kann, wenn du ihm die Bewegung wegnimmst, stürzt er ab. Und das ist mein vierter Punkt, der Auftrieb. Auftrieb gibt es nur in Bewegung. Und ich fand das so witzig, als ich darüber nachgedacht habe, über diese ganze bildhafte Geschichte vom Fliegen. Jedes Flugzeug hat einen sogenannten Segelfaktor. Das heißt, jedes Flugzeug, das eine Tragfläche hat, einen Antrieb nach vorne hat, kannst du den Antrieb mal abschalten und es wird mehr oder weniger noch fliegen. Der einen nur kurz, die anderen ganz weit, die nennen wir Segelflieger. Aber bei jedem Flugzeug funktioniert das ein Stück weit, außer beim Hubschrauber. Wenn du beim Hubschrauber den Antrieb abmachst, geht er sofort runter wie ein Stein. Und ich fand das Bild genial. Wisst ihr nämlich warum? Der Hubschrauber dreht sich nur um sich selbst. Und ich fand es crazy in dem Zusammenhang von Beziehungen. Wenn du eine Beziehung lebst, die sich nur um dich selbst dreht, die funktioniert. Genau so lange, bis du den Motor einmal ausmachst. Und genau das haben mir zig Leute, mittlerweile hunderte Leute, berichtet. Ich habe eine Ehe geführt, ich war in einer Firma, ich war in Beziehungen drinnen. Die haben alle funktioniert, solange ich Gas gegeben habe. Solange ich was getan habe, solange ich mich eingebracht habe. Aber weißt du was, irgendwann kommst du vielleicht mal an den Moment, wo du mal nicht mehr kannst. Und dann hat deine Beziehung dann einen Segelfaktor oder macht es dann blub. Bist du weg? Wir brauchen Beziehungen, die in Bewegung sind. Das Ziel unserer Church ist hier formuliert, das findet ihr in unserer Vision. Es ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Dass wir uns an diesem Jesus ein Vorbild nehmen und ähnlich werden wie er. Es ist unsere Leidenschaft, dass wir furchtloser werden, dass wir Ängste loslassen können. Und dass wir unser Umfeld positiv beeinflussen. Und wenn wir nun Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir schauen, wie hat es Jesus denn gemacht? Und das finde ich so crazy. Jesus hat Next Step gelebt. Next Steps sind drei Phasen. Das erste ist Entdecken. Als Jesus seinen Jüngern begegnet ist, war das allererste, was er ihnen gesagt hat, komm mit und seh. Jesus hat gar nichts verlangt von ihnen, nur sie sollen mitkommen und schauen. Guck's dir ab. Lass dich überraschen. Du wirst crazy Dinge erleben. Komm mit und seh, entdecke. Und dann ist er einen Weg gegangen mit ihnen. Das ist schon das Erste. Du musst in Bewegung sein, um an Jesus dran zu bleiben. Und das Zweite, er vertieft das mit ihnen. Er sagt, lernt von mir und probiert es aus. Ich möchte, dass ihr darin selber groß werdet. Jesus, Jesus, das sind 5000 Leute. Ja, cool, gebt ihr ihnen zu essen. Wer? Jesus fordert dich heraus, das, was du entdeckt hast, anzuwenden. Und dann geht Jesus in den Himmel. Ich finde es irgendwie gruselig. Es wäre doch cool, er wäre heute noch hier. Aber Jesus geht und er sagt, hey, jetzt gebt das weiter. Ich lege es in eure Hände. Ihr sollt das weitergeben, was ich euch beigebracht habe. Und dieses Prinzip des Entdecken, des Vertiefen und des Weitergebens, das ist das Prinzip von Next Step. Und wir haben hier jetzt auch Next Step als ein Next Step Bar, an die man gehen kann, nach der Celebration, wo ihr zum Rainer gehen könnt und sagt, hey, wie ist das mit Next Step? Wie kann denn ich in meinen Beziehungen einen nächsten Schritt gehen? Was ist bei mir dran? Und ich möchte dich heute einfach fragen, wo stehst du? Bist du gerade an dem Trümmerfeld des Absturzes? Ist in deinem Leben vielleicht gerade ein Riesenchaos da und du brauchst erste Hilfe? Stehst du vielleicht an einem Punkt, wo du reflektierst und fragst, hey, wie kommt es überhaupt zu Abstürzen? Oder bist du gerade in der Flugphase? Und dann möchte ich dich einfach nur fragen, was treibt dich an? Was für eine Art von Antrieb ist an deinem Flieger dran? Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir darüber nachdenken dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns eine Alternative im Antrieb anbietet. Jesus, und du bist so crazy, du kannst ja im Flug eingreifen und in unserem Herz etwas verändern. Jesus, wenn wir ehrlich sind, dann stehen wir vor dir und müssen sagen, wir können es gar nicht. Wir können nicht selbstlos lieben. Egoismus steht uns immer im Weg, aber dir nicht. Du hast es vorgemacht, du hast es vorgelebt, du hast uns gezeigt, wie das funktioniert, Menschen wirklich zu lieben. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten um eine Veränderung in unserem Herzen. Wir beten, dass du eingreifst, wir beten, dass du in unserem Herzen etwas in Gang setzt. Dass wir unsere Trägheit überwinden, wenn wir in Ehen sind, die feststecken, dass wir unsere Trägheit überwinden, wenn wir an einem Arbeitsplatz sind, wo wir schon lange aufgegeben haben, wenn wir in Zweckbeziehungen stehen und mit dem anderen nur unterwegs sind, weil er uns was bringt. Ich bete, dass du in unserem Herz etwas veränderst, dass du in uns etwas veränderst. Amen.